glücklich gewesen und haben eine gottesbewusste Erklärung für Dinge gehabt. Ich meine jetzt nicht unbedingt die dunklen Zeiten des Mittelalters, die nach Aberglauben und Irrationalität mieften, sondern meine damit die durchaus progressive und sehr gründlich durchdachte vedische Ansicht. Es ist somit nur gut und das Zeichen eines erfolgreichen Ferienlagers, wenn gemessen an dieser Weltsicht, die ja wirklich eine ganz andere Weltsicht ist als unsere materialistisch orientierte, unser Weltbild ins Wanken gerät. Nun, das muss in jedem Fall geschehen, sodass wir uns auf den spirituellen Pfad begeben können. Jemand, der die Dinge so belassen möchte, wie sie sind, wird sich natürlich nicht mit dem spirituellen Leben beschäftigen können, weil er in der Auffassung lebt, dass er so, wie er lebt, vollkommen lebt. So, es lässt sich also für einen ernsthaften Spiritualisten und einen ernsthaften Amici di Krishna, also ein Freund Krishnas, nicht vermeiden, dass er in der Auseinandersetzung mit dem Krishna-Bewusstsein neue Dinge erfährt und neue Einsichten bekommt. Und es sollte uns mit großer Freude im Herz erfüllen, wenn wir ein wenig erschüttert und bewegt sind. Ihr wisst, bei allen echten spirituellen Disziplinen, die man hat und die man kennt und die man macht, ist das erklärte Ziel. Wenn ihr euch die Zen-Meister der Vergangenheit anschaut, wenn ihr euch Jesus Christus anschaut, der seine Schüler viel von ihnen forderte, wenn ihr euch ganz gleich in welcher Tradition ihr euch umschaut, nirgendwo werdet ihr finden, dass man einfach sein materielles Leben weiterführen sollte, wie man es bisher getan hat und dann zurück in die spirituelle Welt geht. Prabhupada sagte einmal, ob es Lord Buddha ist, der diese materielle Welt als illusionär bezeichnet und seinen Anhängern rät, diese materielle Welt aufzulösen und das Nirvana zu erlangen. Ob es Shankaracharya ist, der sagt, diese Welt ist falsch, die spirituelle Welt ist Wirklichkeit. Ob es Jesus Christus ist, der sagt, trachtet zuerst nach dem Königreich Gottes und dann fällt euch alles andere zu. Oder ob es Krishna ist, der in der Bhagavad Gita sagt, Sadhava Dhamman gibt alle Arten von formeller Religiosität auf und gebt euch einfach mir hin. In jedem Fall wird das materielle Dasein relativiert und die Devotees werden gebeten, sich auf die Reise in die spirituelle Welt zu machen. Das gleiche ist die Botschaft und Mission von Sri Chaitanya Mahaprabhu, dem wir unsere letzte Vorlesung widmen wollen. Sri Chaitanya Mahaprabhus Vater ist Sri Jagannath Mishra, ein Brahmana, der aus Sylhet stammt im Ostbengalen, dem heutigen Bangladesch. Er kam 1450 nach Navadvip und heiratete dort Sachi Mata, die Tochter von Srila Nilambara Chakravarti aus Navadvip. Sie war also eine gebürtige Navadvipin. Navadvip, so müsst ihr wissen, war das Harvard der damaligen intellektuellen Strebens. Harvard ist eine bestimmte Universität, die in einem hohen Ansehen steht. Oder Oxford ist es, glaube ich, in Europa. Oxford University oder Cambridge. Es war ein Sitz der Gelehrsamkeit, noch bekannter und renommierter als Benares in der damaligen Zeit. Und dort wurden also Kultur, die indische Kultur und besonders die indische Philosophie Durchgelehrte zur Blüte getragen. Im Jahre 1486 dann ereignete sich etwas Besonderes. 1486 ist der Zeitpunkt, in dem Sri Chaitanya Mahaprabhu erschien. Sein Erscheinen war schon in zahlreichen vedischen Schriften vorhergesagt worden. Ich möchte euch ein paar Textstellen vorlesen, sodass ihr versteht, wer diese Persönlichkeit ist. Und zwar im Lichte der vedischen Schriften studiert. In der Chaitanya Upanishad heißt es, Sri Gaurachandra, der die alldurchdringende Überseele, die höchste Persönlichkeit Gottes ist, erscheint als großer Heiliger und mächtiger Mystiker, der über den drei Erscheinungsweisen der Natur steht, und er ist das Sinnbild transzendentaler Tätigkeit. Er verbreitet die Bewegung der Hingabe auf der ganzen Welt. Und aus der Svetashvatara Upanishad, die höchste Persönlichkeit Gottes ist Mahaprabhu, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, der transzendentale Erleuchtung verbreitet. Nur mit ihm zusammen zu sein bedeutet, mit dem unzerstörbaren Brahma Jyoti, der unpersönlichen Ausstrahlung des Herrn, in Berührung zu sein. Aus der Mundaka Upanishad, wer diese goldenfarbene Persönlichkeit Gottes, den höchsten Herrn, den höchsten Schauspieler, der die Ursache des höchsten Brahman ist, sieht, er ist befreit. Hier wird gesagt, der höchste Schauspieler, Chaitanya Mahaprabhu, war nämlich nicht als Gott erschienen, sondern spielte die Rolle des Gottgeweihten. Krishna war erschienen etwa 5000 Jahre, vor 5000 Jahren sagt man, und hatte die Menschheit aufgefordert, sich im Krishna-Bewusstsein zu beschäftigen. Sarvadamang Paritada, den Schlucker haben wir schon zitiert. Aber im Laufe der Zeit war das, was Krishna gegeben hat, dieses reine Wissen, in Vergessenheit gesunken. Und so viele weltliche Interpretationen, sagt man, so viele weltliche Gelehrte hatten die Philosophie Krishnas, die eindeutig auf die Aufgabe des materiellen Lebens hindeutete, missinterpretiert und dabei irgend so ein mentales Konstrukt gemacht. So hat Krishna also beschlossen, persönlich zu erscheinen als Geweihter, um den Menschen zu zeigen, was mit dem Wissen der Bhagavad Gita, der Lehre der Gita gemeint ist. Es ist ungefähr so, wie wenn Tribhanga Prabhu, euer Musiklehrer, euch die Theorie des Musikspielens zeigt und es euch erklärt und vielleicht sogar vormacht, aber es gibt manche, die dann noch nicht genau wissen, wie sie nun die Zimbeln halten müssen und die das Harmonium spielen sollen. Dann kommt der Lehrer herunter und setzt sich zu euch und sagt, mach es so, und führt vielleicht die Hand und bindet die Karatals um die Zeigefinger herum, um es auf diese Weise zu erleichtern und selber vorzumachen. Genau dasselbe hat Krishna gemacht, als er als Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu erschien. Er machte es vor, wie man als Geweihter lebt, und wir würden im Folgenden da deutliche Illustration führen. Deswegen ist er also der höchste Schauspieler. Wir erweisen unsere achtungsvollen, ich mache jetzt im Srimad Bhagavatam weiter, unsere achtungsvollen Ehrbietungen den Lotusfüßen des Herrn, über den man immer meditieren sollte. Er vernichtet Schmähungen gegen seine Geweihten, er beseitigt die Sorgen seiner Geweihten und erfüllt ihnen ihre Wünsche. Er, das Reich aller heiligen Orte und die Zuflucht aller Weisen, ist für Shiva und Brahma verehrenswert. Er ist das Boot der Halbgötter, mit dem sie über das Meer von Geburt und Tod fahren. Hier im Krishna Yamala, ich werde in dem heiligen Land Navadvip als der Sohn Shachi Devis erscheinen. Und sogar im Vayu Purana, wer hätte das geglaubt, wenn im Zeitalter des Kali die Sankirtana-Bewegung beginnt, werde ich als der Sohn Shachi Devis herabsteigen. Manchmal erscheine ich im Gewand eines Gottgeweihten persönlich auf der Erde. Ich erscheine besonders als der Sohn Shachis im Kali Yuga, um die Sankirtana-Bewegung zu beginnen. Yes. Und aus der Ananta Samhita, wusstet ihr, dass auch da ein Hinweis ist? die höchste Person Shri Krishna selbst, der das Leben Shri Radharanis und der Herr des Universums in Schöpfung, Erhaltung und Vernichtung ist, erscheint als Gaurachandra, als die goldenfarbige höchste Persönlichkeit Gottes, O Maheshwari. Das waren also einige Zitate aus den vedischen Schriften, die deutlich auf die Identität Lord Chaitanyas hinweisen. Nun, der Zeitpunkt, als er erschien, war eine vollständige Mondfinsternis. Zu diesem Zeitpunkt gehen alle frommen Menschen in einen heiligen Fluss oder nehmen ein Bad, denn diese Mondfinsternis wird als ein unglücksverheißender Einfluss angesehen. Und um eine glücksverheißende Atmosphäre zu erzeugen und möglichen Unglück entgegenzuwirken, haben alle Leute beim Baden laut die heiligen Namen Krishnas gechantet. Ihr könnt euch leicht vorstellen, was das für eine Atmosphäre in Navadvip gab. Jeder war im Ganges. Ich kann mich daran erinnern, ich glaube, es waren noch vor 1980, da gab es mal eine Mondfinsternis zum Erscheinen von Lord Chaitanya. Da sind wir alle zum Ganges runtergegangen. Es war sehr, sehr dunkel und wir haben unsere Instrumente dabei gehabt und gechantet. Und ich mag mich deutlich daran erinnern, das Fluss, der Boden, auf dem wir standen, ich nehme an, das ist durch die Flut, also durch die Bewegung des Flusses gewesen, der hat richtig gewankt. Der war so ein bisschen unterhöhlt wohl und das bangte so, während wir da chanteten. Und war eine äußerst bewegte Atmosphäre. Nicht nur physikalisch natürlich durch den wankenden Boden, den unterhöhlten, sondern auch sonst. Nun, die Muslims, die zu der Zeit auch in dem Land waren und das territorialisch oder die Gebiete eigentlich beherrschten, waren so verwundert über das laute Chanten der heiligen Namen Krishnas, dass sie ebenfalls dieses Chanten nachahmten und ebenfalls Hare Krishna sangen. Und somit wurde praktisch schon zum Erscheinen Chaitanya Mahaprabhus die seine Mission lautstark verkündet, nämlich in diesem Zeitalter das Singen der heiligen Namen zu verbreiten. So, Nilambara Chakravarti, der Vater von Sachi Mata, die wiederum die Mutter ist von Sri Chaitanya, machte dann das Horoskop und in dem Horoskop stellte er fest, dass dieser Junge tatsächlich, der da erschienen war, niemand anderes als eine Inkarnation, ein Avatar Krishnas ist. Avatar heißt jemand, der heruntersteigt. Inkarnation wäre also nicht der richtige Begriff. Wir selber inkarnieren uns in einem Körper. Innen heißt herein und Karne heißt ins Fleisch. Wir kommen also ins Fleisch herein zur Zeit der Empfängnis und der Zeugung. Man kann also Lord Chaitanya nicht wirklich als Inkarnation bezeichnen, sondern muss schon beim Sanskrit-Wort Avatar bleiben. Eine Erscheinung, die aus der spirituellen Dimension, aus der spirituellen Welt kommt auf die materielle Welt. So, der Junge Chaitanya offenbarte sich zeigte schon in seiner Jugend sehr besondere Aktivitäten. Einmal kletterte wand sich eine gewaltige Schlange im Innenhof von Sachi und als die Leute erschreckt herbeieilten auf das Rufen von Sachi Mata, sahen sie, wie der kleine Chaitanya mit der Schlange spielte und sich dann ruhig auf die Schlange legte, die sich so aufgetürmt hatte. Also eine sehr gewaltige Schlange. Und als er zurückkam, niemand wagte sich da etwas zu sagen, weil man dachte, die Schlange würde das Kind töten. Fragte man sich, was für ein gewöhnliches Kind, das mit gefährlichen Schlangen spielt und sie unter seine Kontrolle bringt. Wie wir wissen, war diese Schlange niemand anderes als Satashan. Das geht unkommentiert, hoffentlich, also durch. So, dann mit 5 Jahren ging der kleine Mahaprabhu in eine Pathashala. Das ist eine Schule, in der man so grundsätzliche Themen lernte. Und schon in kürzester Zeit war den Lehrern bekannt, diese Persönlichkeit ist ein unglaublicher intelligenter Mann. Er konnte nämlich, obwohl er schon so jung war, innerhalb kürzester Zeit die gelernten Themen auswendig hier sagen. Ein anderes besonderer Vorfall, den ich hier erwähnen möchte, ich könnte sehr viele erwähnen, ist, dass Chaitanya Mahaprabhu immer sehr beschmückt war von seinen Eltern mit Schmuck und 1-2 Diebe auf ihn aufmerksam waren und ihn mit Sandwich-Süßigkeiten weglockten und ihn dann schnell auf die Schulter setzten, um ihn zu entführen und irgendwo an einer einsamen Stelle zu plündern. Chaitanya Mahaprabhu jedoch hat durch seinen Einfluss die Diebe einfach im Kreise geführt, sodass sie schließlich ankam im Hause von Jagannath Mishra und völlig erschreckt und schockiert den Kleinen absetzten. Nicht? Und so, im Hause hatte man sich schon gewundert, wo ist der kleine Chaitanya, als er plötzlich freudestrahlend herbeigelaufen kam. Oh, dachte man, wer hat dich zurückgebracht? Wir müssen dem Finder einen Turban geben. Aber wenig wussten sie, dass Chaitanya durch seine illusionierende Energie die Diebe im Kreise geführt hatte. Auch sahen die Eltern manchmal, wenn sie sich die Fußspuren des Jungen anschauten, die gleichen Zeichen, die auf den Lotusfüßen Krishnas zu sehen ist. Der Blitz, der Stab, mit dem man Elefanten kontrolliert und so weiter. Diese gleichen Fußlinien waren da. Und das nahm sie Wunder. In dieser Zeit war es, als einmal ein Brahmana, der auf der Durchreise war, zum Hofe von Jagannath Mishra kam und dort am Abend aufgenommen wurde. Brahmanas reisen herum und lehren ihr Wissen, was sie haben. Und so kam auch dieser Brahmana dort an und die Jagannath Mishra sagte ihm, bitte, hier hast du die Küche, koch etwas. Denn manche Brahmanas leben so strikt, dass sie nicht annehmen, was andere für sie kochen, sondern nur das essen, was sie sich selber zubereitet haben und was sie selber Krishna geweiht haben. So, er kochte also seine Mahlzeit und opferte sie dann. Nun, als er gerade am Meditieren war, beim Opfern chantet man den Gayatri Mantra, und als er meditierte, machte er plötzlich die Augen auf und sah, wie der kleine Chaitanya Mahaprabhu, dessen Name zu dem Zeitpunkt Vishwambhara war, auf den Altar gekrabbelt war und dort seelenruhig das aufaß, was er zu Krishna opferte. So, der Brahmana war sehr gestört und sah das als ein Zeichen Krishnas, dass er an diesem Abend nicht essen sollte. So, Jagannath Mishra sagte, nein, nein, vergib meinen kleinen Sohn, der ist sehr frech, das wissen wir schon lange. Den werden wir jetzt zu Bett legen und koch dir schnell noch mal was, damit du nicht hungrig ins Bett gehst. So machte er es also ein zweites Mal. Und als er gerade wieder, während er meditierte, die Augen öffnete, sah er wieder, wie der kleine seelenruhig auf den Altar tapste und die Speise zu sich nahm. So, der Brahmana weinte aus Verzweiflung, weil er hatte so viel Zeit schon verloren für das Kochen und sagte jetzt, also ich werde jetzt fastend ins Bett gehen, ich kann keiner mehr überzeugen. So, Jagannath Mishra steckte den Kopf rein und sagte, so, wärst du jetzt essen zu deiner Zufriedenheit? Nein, natürlich nicht, dein Kind hat wieder meine Opferung verdorben. Ich werde nichts bekommen. Ach, sagte Jagannath Mishra, unser Haushalt ist von Unglück gesegnet, wenn du unzufrieden morgen aufbrichst, weil du nichts zu essen gehabt hast. Diesmal werde ich Folgendes machen. Ich werde den kleinen Nimai ist der Name, ist ein anderer Name und der ist kürzer als Vishwambhara, deswegen nehme ich mal Nimai. Ich werde den kleinen Nimai einsperren, persönlich mich vor die Tür stellen mit einem Stock, da kommt keiner raus aus diesem Haus und dann opferst du es. Ach, sagte der Brahmin, das werde ich nicht machen. So, plötzlich, als er so entschlossen war, nicht mehr zu opfern, sah den Bruder von Nimai. Nimai hatte noch einen älteren Bruder, der hieß Vishwarupa, vorbeikam. Und Vishwarupa hatte er sah aus wie ein Asket in Knabengestalt. Er wurde der Brahmana aufmerksam auf ihn und sah ihn an. Er hatte große Lotusaugen, ein sehr schönes Aussehen. Und er sprach zu ihm in einem sehr gepflegten Tonfall, wobei er verschiedene Schriften zitierte. Es war also ein kleiner Gelehrter, ein Jugendgelehrter, und ihn dann mit süßen Worten bat, doch nochmal eine Opferung zu kochen. So Vishwarupa hatte ihn dann überzeugt. So war der Brahmana, es war jetzt schon 12 Uhr oder 11 Uhr, 11 bis 12 Uhr war schon, und niemand war mehr auf, und er saß da ganz still und murmelte sein Gayatri-Mantra. Als plötzlich ein Geräusch hörte. Und er sah auf dem Altar wieder den kleinen Nimai, der da saß. Und das aß. Und da brach der Brahmana in einen Weinkrampf zusammen. So plötzlich hörte er eine Knabenstimme und sagte, was bist du für ein komischer Mensch? Du opferst mir jeden Tag deine Speise, und wenn ich dann mal komme, um deine Speise zu essen, dann kriegst du einen Weinkrampf. Was bist du für ein Geizhals? Und er blickte auf und sah, wie dort, wo der kleine Nimai war, plötzlich Gopal stand, das ist eine Jugendform Krishnas, und lächelte und das aß, und wie er sich dann vor seinen Augen wieder in Nimai, einen kleinen unruhigen Jungen, verwandelte, der nach links und rechts schaute. So Nimai sagte ihm, sag es keinem weiter, was ich dir heute gezeigt habe. Es ist noch nicht an der Zeit. So der Brahmana fing daraufhin in Ekstase zu tanzen. Ich hab's gesehen, ich hab ihn gesehen, den Herr der drei Welten. Und Jagannath und Mishra kam hervorgestürmt, es war schon sehr spät, und sagte, was ist los mit dir? Erstmal hast du so ein Unglück, warum bist du jetzt plötzlich so glücklich? Ach, ich hab's gesehen, sagte er und lief tanzend in die Nacht hinaus. So, jeden Tag kam dieser Brahmana zum Hause von Jagannath Mishra und sah dort in großer Liebe zu Gott Nimai an und ging dann wieder weg, und keiner wusste, was für eine Wandlung in ihm gekommen war. Er blieb in Navadvip und führte da seinen Dienst zu Krishna aus und kam jeden Morgen halt vorbei. So, nach außen hin entwickelte sich Nimai zu einem sehr intelligenten Jungen, der viele Streiche spielte. Wenn zum Beispiel die Brahmanas am Ufer saßen und meditierten, am Ufer der Gangas, ging er an Fluss vorbei und spritzte die nass, dass sie aus ihrer Meditation aufwachten. Oder wenn die Brahmanas im Gang standen, bis zur Hüfte im Wasser und dort ihren Gayatri-Mantra meditierten, kam Nimai von unten angetaucht und nahm die Huckepack und brachte die hoch, dass sie ins Wasser fielen. Niemand war sicher von Nimais Streichen. Einmal kam Murari Gupta vorbei. Murari Gupta war ein Schriftgelehrter, der die monistische Auffassung von der absoluten Wahrheit vertrat. Ich möchte hier meine zart beseiteten Zuhörer bitten, sich ein bisschen anzuschnallen. Und er hatte mehrere Schüler und erklärte seinen Schülern lebhaft, also wenn wir den Zustand der Vyakara aufgeben, das heißt der Illusion, wo wir verschiedene Personen sehen und verschiedene Identitäten, werden wir verstehen, dass wir in Wirklichkeit eins sind mit allem. So gestikulierte er dort und erklärte das, als plötzlich eine kleine Schar von Dorfjungen ihm entgegenging. Die waren alle nicht bekleidet, kleine Jungs in Bengalen bekleiden sich nicht und haben hier nur um die Hüfte irgendeine kleine Schnur, sind immer spüttelig mit Staub, weil sie den ganzen Tag spielen. Und allen voran ging die Nimai. Und Nimai imitierte den großen Gelehrten. Ja, drum, drum, drum. Und dann lachten alle. Und so kam Murari vorbei an Nimai und sah, wie der sich einen fürchterlichen Spaß aus ihm erlaubte. Wer ist dieser freche Junge? Das hat mir ja noch niemand gewagt zu bieten. Und er war sichtlich gestört, aber zur gleichen Zeit, als er ihn sah, war er sehr angezogen. So am Mittag saß er da und nahm sein Essen, als plötzlich auf den Teller, wo seine ganzen Gerichte drauf war, ein gut gezielter Urinstrahl platterte. Stellt euch das mal vor, ihr isst eure Pizza und dann passiert sowas. Dann wird man also ich wäre direkt, ich weiß nicht, ich würde das nicht sehr anständig finden. Und so braust er auf und wir sahen den kleinen Nimai, der da kichernd oben auf der Mauer stand, nicht? Und sagt, und sagt er, Murari, wer sagt, dass die absolute Wahrheit formlos ist und ohne Person? Ihm uriniere ich auf den Teller. Und dann wetzte der kleine Nimai von der Mauer herunter und rannte und rannte und rannte. Und Murari rannte hinterher, mir reicht das mit dir, mir reicht das. Für dich zählt nur noch eins, eine gehörige Tracht Prügel. Und er lief hinterher und war zur gleichen Zeit sehr angezogen zu dem Kind. Und niemand wetzte sofort auf den Schoß von Mutter Sachi und versteckte sich hinter dem Sari. Und schaute er hinter dem Sari hervor. Und als er hervorschaute, sah der große Gelehrte Krishna, der spitzbübisch ihn anblickte und lächelte. Und er brachte ihm sofort seine Ehrerbietung dar, krach! Und merkte, Namo Mahabha, ne, wie sagt man, Namo Brahmanya Devaya, und brachte seine Gebete, die man Krishna bringt. Jagannath Mishra ging dann auf ihn zu und rüttelte ihn an der Schulter. Murari, komm, fang dich, du bist ein gesetzter Gelehrter. Mein Kind ist sicherlich ein bisschen außergewöhnlich und wahnsinnig frech, aber kein Grund hier Gebete darzubringen, wie man sie Krishna darbringt. Aber Murari war nicht mehr zu halten. So, das sind einige der Kindheitsaktivitäten Chaitanya Mahaprabhus. Mit 8 Jahren kam er dann in die Tola von Gangadas Pandit, wo er systematisch Nyaya lernte. Nyaya ist ein Bereich der indischen Philosophie und heißt in die deutsche Sprache übersetzt etwa Logik. Wer Nyaya lehrt, lernt logische Argumente und lernt Wissenswertes. Schon in kurzer Zeit, also als er 12 Jahre alt war, verließ er diese Schule von Gangadas Pandit und machte seine eigene Schule auf. Und in dieser Zeit ereignete sich etwas sehr Bedeutsames, was ich hier referieren möchte. Und zwar kam der bekannteste Sanskrit-Gelehrte Keshava Kashmiri nach Navadvip. Keshava Kashmiri hatte ganz Indien bereist, er kommt aus Kaschmir, und hatte dort in gelehrten Disputation gezeigt, dass er der Größte, er war der Albert Einstein der damaligen Zeit, also das unbestrittene intellektuelle Genie. So, er kam an, um als letzte Stadt oder als letzte Gelehrten die Gelehrten von Navadvip zu einem Disput herauszufordern. Und es wird beschrieben, dass er sich auch dementsprechend ankündigen ließ. Es gingen Elefanten voraus, es spielte eine Chennai-Gruppe, das sind diese Blasinstrumente, aus denen die Klarinetten hervorgegangen sind. Und er hatte schon eine Vorausparty gehabt, die für den Gelehrten ein Riesenhaus am Ganges gemietet hatten. So, er kam mit allen Prunk den man sich in der damaligen Zeit vorstellen kann, an. Ihm wurde mit Fächern Luft zugewedelt. Und wir können uns ihn leicht vorstellen, ein aristokratischer Mensch, der Achtung einflößte, wo auch immer sein Name gebraucht wurde. So, die Gelehrten von Navadvip hatten von Keshava Kashmiris Ruhm gehört und hatten, um nicht der eventuellen Demütigung ausgesetzt zu sein, in der Diskussion mit ihm den Kürzeren zu ziehen, eilends Navadvip verlassen, als sie von seiner Ankunft hörten. So, Keshava Kashmiri ging an dem Abend, er hatte sich erfrischt, am Ganges ein bisschen spazieren und wartete also, wollte ein paar Leute kennenlernen und wollte vor allen Dingen die nötigen Arrangierungen für die Diskussion treffen lassen. Und dazu brauchte er ein paar Bekannte und fragte sich, wo sind denn die ganzen Leute hier, wo sind denn die ganzen Pandits? So, er ging ein bisschen spazieren, er war auf einer leichten Unterhaltung, ihm war nach Unterhaltung zumute. Und so sah dann am Abend Nimai und seine Schüler. Nimai erklärte gerade die Regeln der Grammatik. Und Keshava Kashmiri setzte sich in einiger Abstand dazu und schaute sich das an und lächelte amüsiert. Ja, so bin ich auch mal angefangen. Nicht? Und hat so ein bisschen Nostalgie wohl betrieben. Man kann sich das gut vorstellen. Und schaute er zu dem Nimai. Was ist an diesem? Sollte das vielleicht am Ende dieser frühreife kleine Gelehrte sein, von dem ich schon manches gehört habe? Ich denke, das ist der Nimai. Geh mal rüber, ich will mal sehen, was. Ging also zu ihm hin und sagte: Wer bist du? Ja, sagte Nimai, sag erstmal, wer du bist. Ja, Keshava Kashmiri ist mein Name, der große Digvijay. Ich bin gekommen, um Navadvip im Sturm zu nehmen. Ja, sagte Nimai, ich habe von dir gehört, willkommen. Was machst du hier? Ja, sagte Nimai, ich habe hier eine kleine Sanskrit-Schule. Oh, sagte Nimai, Kashmiri, bist du nicht ein bisschen jung dazu? Naja, ich gebe so ein paar einfache Regeln, bekanntes, nichts Bedeutendes, was ich hier sage. Ah, Keshava Kashmiri, ich würde gerne ein bisschen von deinem Wissen hören. Kannst du mich da ein bisschen mir erklären, was du so weißt von Nyaya, von Logik? Das alte Chaitanya Mahaprabhu, das ist im Grunde genommen unbedeutend. Ich möchte lieber von dir hören, weil du ja so ein großer, bekannter Gelehrter bist. Ja, sagte Keshava Kashmiri, da hast du schon recht. Ja, was machen? Gut, ich werde kurz ein paar Gedichte über den Ganges verfassen und meine eigene Komposition. Und so stellte sich der große Orator dorthin und sprach, wie viel waren das jetzt? 64 Verse oder waren es 100? 100. 100 Verse. Sprach er wie ein Sturmgewitter aus dem Kopf. Also wenn ich einen Vers machen sollte, auf 0,6, ich, ja, ele, mele, mu, raus bist du. Also nichts Bedeutendes. Und das gab es schon vorher, das ist nicht original. Der machte 100 Verse, die genau nach allen Regeln der Sanskrit-Grammatik verfasst wurden. Und das Besondere an denen war, dass er sie in einer Melodie vortrug, die das Plätschern des dahinfließenden Gangesflusses imitierte. Es war also ein Kunstwerk. So, sagte Keshava Kashmiri, was sagst du nun? Ja, sagte Nimai. Diese Versen hatten ihre Vorteile und ihre Nachteile. Zum Beispiel Vers 64. Und dann sagte er den Vers auswendig her. Aber da hatte Keshava Kashmiri nicht gelesen. Du kannst dich erinnern an den 64. Vers, das ist ja erstaunlich. Ja, hier sind ein paar Vorteile und ein paar Nachteile. Was? Nachteile? Ja, sagte Nimai. Zum Beispiel, und dann nahm er ein Wort heraus, was ein, um es in unserer Sprache zu sagen, doppelt gemoppelt war. Es war also nicht nötig, dieses Wort zum Verständnis des Verses anzubringen. Er hatte das also eigentlich überflüssigerweise angebracht. Nicht? So, und er sagte, von diesem Fehler aus manifestieren sich einige andere Fehler, und von diesen anderen Fehlern wiederum manifestiert sich eine Unzahl von weiteren Fehlern. So, als Keshava Kashmiri das hörte, fasste er sich an den Kopf und lief kopfschüttelnd aus der Versammlung. Denn was ihm jetzt widerfahren war, war ihm seit Jahren nicht widerfahren. Er war gedemütigt worden, und nicht nur von irgendeinem Gelehrten, der sehr weit fort, ein etablierten Gelehrten, sondern von einem Zwölfjährigen. So, er lief hin in sein Haus und weinte und sagte, warum musste ich das erfahren? Warum bin ich erst auf solche Höhen gekommen, um dann von diesen Höhen grausamst auf den Boden der Demütigung zu zerschmettern. Warum? Was für eine Gerechtigkeit ist das? Und plötzlich erschien ihm Sarasvati, die Gelehrsamkeit in Person, die seine Worte sonst gelehrt hatte, und sagte ihm in einer Inspiration, du bist von niemand anderem gedemütigt worden als der höchsten Persönlichkeit Gottes. Sei froh. Und dieser Nimai ist niemand anderes als Krishna selber, den Herr aller Gelehrsamkeit, von dem Wissen, Erinnerung und Vergessen kommt. Damit verschwand sie. So, am nächsten Morgen ging Keshava Kashmiri zu Jagannath Mishras Haus und warf sich den Lotusfüßen Chaitanya Mahaprabhus zu Boden und sagte, danke, vielen Dank, dass du mir meinen weltlichen Stolz genommen hast. Aber er konnte zu der Zeit nicht sich Chaitanya Mahaprabhu anschließen und in Navadvip bleiben, weil er so viel falsches Ego hatte, und so nahm er sofort die Lebensstufe des Sannyas an und ging als asketischer Mönch durch die Welt, um sich zu läutern. Gut. Nun, ich muss hier noch ein bisschen zurückkurbeln in der Zeit, als Vishwarup, der ältere Bruder von Chaitanya Mahaprabhu, 10 Jahre alt war, entsagte er dieser Welt und nahm sehr zum Leid seines Vaters und seiner Mutter die Lebensstufe des Sannyas an. Sie waren sehr, sehr traurig, weshalb sie zu Chaitanya gingen und sagen, tu du uns das nicht an. Du bist auch schon so ein großer Gelehrter, und ihr Gelehrter entsagt immer der Welt. Ja, bitte, bleib du, heirate und multipliziere dich und so weiter. So, Chaitanya sagte, keine Angst, und auf das Drängen der Eltern wurde eine Hochzeit organisiert oder arrangiert, um sicher zu gehen, und zwar war das niemand anderes als Lakshmi Priya, nicht? Lakshmi Priya, yes. So, auf einer Reise, als Chaitanya Mahaprabhu dann ein wenig älter wurde, ging er auf eine Reise nach Ostbengalen, und als er zurückkam, war Lakshmi Priya an einem Schlangenbiss gestorben. So, in der Zeit, wer auch gestorben war, war Jagannath Mishra, sein Vater, und seine Mutter fürchtete sich sehr davor, dass Chaitanya Mahaprabhu dennoch den Sannyas Lebensstand annahm, und bat ihn aufs Neue, bitte heirate ein zweites Mal, sodass du zu Hause bleibst als Haushälter und mir weiter deine Gemeinschaft geben kannst. Und so heiratete er ein zweites Mal Srimate Vishnu Priya Devi Dasi, die zu dem Zeitpunkt noch sehr jung war. Nun, als er zwischen 16 und 17 Jahre alt war, ging Chaitanya Mahaprabhu nach Gaya, einem Ort in Indien, und dort traf er einen großen Weisen namens Ishwarapuri. Ishvara Puri hatte er schon vorher einmal in Navadvip gesehen, aber jetzt, als er ihn jetzt sah, bat er ihn um die Einweihung im spirituellen Leben. Es war so, dass er in Gaya noch etwas sah. Er sah dort eines der Fußabdrücke Vishnus und Ishvara Puri erklärte ihm diesen heiligen Ort und da verfiel Chaitanya Mahaprabhu in eine spirituelle Ekstase. So, als er aus Gaya zurückkam, ergab sich in dem jungen Mann ein Wechsel, der sehr begrüßt wurde von den Gottgeweihten. Ihr müsst wissen, dass bis zu dem Zeitpunkt Chaitanya Mahaprabhu ein Nayika war, ein Logiker, ein trockener Gelehrter mehr oder weniger. Er war nicht ganz so trocken, wie wir es gehört haben. Er hat die Brahmanas mal umgeschipst, nicht? Und bespritzt und so. Aber was die Rigorosität seines Argumentes oder seiner Schulung, die er seinen Schülern gab, war ein Nayika, ein Logiker. Er war sehr, sehr geschickt. Was er zum Beispiel manchmal machte mit Leuten, die er traf, war, er sprach über ein Thema widerlegte den Standpunkt seines Gegners und dann wechselte er plötzlich die Windrichtung und widerlegte den neuen Standpunkt, mit dem er seinen Gegner widerlegt hatte, spielerisch, und etablierte also den Ausgangsstandpunkt seines Gegners. Und der Gegner war dann also nicht mehr in der Lage mitzuhalten. Er konnte keine Argumente geben, die das Gegenteil von Chaitanya Mahaprabhus Aussagen belegte. Und dann machte Chaitanya noch eine dritte Wendung und etablierte einen dritten Punkt so geschickt, dass keiner den umstürzen konnte. So, damit zeigte er, dass es kein Ende gibt für logische Argumentation. Und die Gottgeweihten, die dem damaligen Zeitpunkt in Navadvip lebten und ihn sahen, waren wohl sehr angezogen von ihm, aber sie dachten, für den besteht keine Hoffnung, der wird niemals ein geweihter Krishna, das ist einfach ein Jnani. Und es gab dort mehrere Zusammenstöße und Chaitanya Mahaprabhu lächelte immer und es war kein wirklicher Kontakt zu den Devotees da. Nur manchmal tat er Sachen, die niemand verstehen konnte. Er war ein richtiger, also wenn ich mal ein Wort hier gebrauchen darf, er war nicht zu durchschauen für niemanden. Aber als er dann von Gaya zurückkam, frisch initiiert sozusagen, in die Bhakti, da war ein völliger Wechsel da. Seine Schüler wunderten sie sich. Ihr Genie von Lehrer erklärte alles, was er sagte, mit Krishna. Krishna war das Ziel aller Erklärungen, die Mahaprabhu abgab. Hin und wieder verfiel er in ekstatisches Singen von Krishnas heiligen Namen. Zu der Zeit eröffnete Mahaprabhu eine andere Schule, und zwar die Schule, eine Kirtan-Schule im Hause von Srivas Thakur, die sich bald großer Beliebtheit unter den Geweihten erfreute. Sie gingen dort nämlich abends hin und tanzten und chanteten zu den heiligen Namen des Herrn. Einmal verfielen die Leute Was nämlich in einem dieser Kirtans geschah, war, dass sein Sohn verstarb. Er wollte aber trotzdem das Tanzen und Chanten nicht stören und sagte nichts, bis schließlich Chaitanya Mahaprabhu, nachdem der Kirtan vorüber war, ihn darauf ansprach und sagte, warum bist du so traurig? Srivas Thakur sagte, der Sohn ist frühzeitig gestorben. So, daraufhin ging Chaitanya Mahaprabhu nach oben in das Gemach, legte seine Hand auf die Brust des Sohnes und sagte, warum bist du frühzeitig weggegangen? So plötzlich, zum Erstaunen anderer, das hat also nicht mal der Herzchirurg Bernhard von Süd Afrika so schnell hingebracht, kam der Sohn wieder zu Leben und sagte, ich bin ein Lebewesen, o Herr, ich bin nach deiner Weisung aus dem Körper gegangen und auf deinen Befehl hin bin ich wieder zurückgekommen. Sag mir bitte, was dein Plan mit mir ist. So, dann sprach er weiter, spirituelles Wissen, wo er seinen bekümmerten Eltern klar machte, wie die ewige Seele verschieden ist von dem materiellen Körper und nur ein Durchgangsreisender ist, sozusagen. So, dann ging er wieder, aber seine Eltern waren nicht mehr so traurig, also auf die gleiche Art traurig, wie sie vorher waren, weil sie erleuchtet waren im Atmatattva. Wissen über die spirituelle Seele. Schön, nicht? So! In dieser Kirtan-Schule dann ereignete sich eines Tages ein denkwürdiger Ereignis. Und zwar sprang Chaitanya Mahaprabhu in der Ekstase des Kirtans auf den Altar und nahm dort vor allen Geweihten, es nennt das Mahaprakash, die einzelnen Formen der Inkarnation Krishnas an. Einmal war er ihm sichtbar als Nrsimha, anderen Devotees wie Murari Gupta war er sichtbar als nicht Murari Gupta, ein anderer Murari, als Ramachandra. Er erschien immer wieder in neuen Formen, die den Wünschen seiner Devotees entsprach. Man nennt dieses Lila das Mahaprakash Lila. Und so zeigte er eigentlich zum ersten Mal mehreren auf einmal seine göttliche Identität. Nämlich als Krishna, der in verschiedenen Avatars erscheint, um die Erde von ihrem Leid zu befreien. In dieser Zeit auch ereignete sich ein wichtiger Punkt, der für uns sehr bedeutsam ist, den wir als geweihte Krishnas immer wieder uns vor Augen führen, nämlich die wunderbare Bekehrung von Jagai und Madai. Jagai und Madai waren ungefähr das, was ihr einmal gewesen seid, hoch 10. Sie waren Trunkenbolde, Schürzenjäger und so weiter. Na, das waren vielleicht manche von euch nicht. Ich weiß nicht, ob jeder so war. Ist egal, ich möchte da keinem Unrecht tun. Ich glaube, actually, wenige waren so schwer. Das waren solche Gangster. Also es waren, ihr wart nicht so. Es waren so eine Gangster. Wenn die im betrunkenen Zustand waren, machten sie alles. Zum Beispiel folgendes, nur dass ihr euch das Ausmaß der Sünde vorstellen könnt. Einst kam ein Mädchen, das ihren blinden Vater zum Bad, zum Ganges führte. So, die beiden lauerten ihr auf, erschlugen den blinden Vater vor ihren Augen und vergewaltigten sie dann im Duett. Dann hinterließen sie die völlig verstört und zerbrochen. Das war eines ihrer Sachen. Die machten noch andere Sachen, die ich euch nicht zumuten möchte an dieser Stelle. So, Chaitanya Mahaprabhu hatte damals schon eine Predigerbewegung initiiert, und zwar schickte er seine Devotees, vor allen Dingen Nityananda Prabhu und Haridas Thakur, von Tür zu Tür, um das Chanten der Heiligen Namen, damit sie das Chanten der Heiligen Namen verbreiten sollen. So, einst gingen die beiden zu einer Straße und sahen dort einen unglaublichen Volksauflauf, wieder, weil da Jagga und Madai praktisch wie die ursprünglichen Punker in einer Alkohollache gröhlend schweinigelt. So, Haridas Thakur, Nityananda Prabhu sagte dann zu Haridas Thakur, los, lass uns mal zu den beiden gehen. Wenn wir die zum Chanten der Heiligen Namen bringen können und von Chaitanya Mahaprabhus Bewegung überzeugen können, dann wird jeder die Herrlichkeit Mahaprabhus sehen. Aber sie wurden nur von den beiden in die Flucht gejagt. So, am nächsten Tag kam Nityananda wieder und bat Jagga und Madai wieder zu chanten, woraufhin der eine der Brüder einen Krug nahm, der umgehauen war. Das macht man heutzutage auch in schlechteren Wirtshäusern. Da haut man einfach, köpft man so Flaschen und hat dann eine gute Mordwaffe. wo man den Bauchstoß machen kann. So nahm die also eine solche Mordding und der warf es auf Nityananda, der blutig wurde. So als Chaitanya Mahaprabhu die Nachricht erhielt, wurde er sehr böse, zornig und erschien auf dem Platz mit seinem Sudarshan Chakra, einem Feuerrad. Und als die beiden das sahen, wie er im Begriff war, sie zu töten, mit dem Feuerrad Vishnu, gaben sie sich seinen Lotusfüßen hin und Chaitanya war nicht zu rühren. Er hätte sie getötet, wäre ihm Nityananda nicht in den Arm gefallen und hätte er nicht gesagt, mein Herr, bedenke die Mission, die dich hierher führt. Du willst die gefallenen Seelen erheben und nicht töten. Wenn du hier anfängst, dann kannst du gar nicht mehr aufhören. So, Chaitanya Mahaprabhu unterließ dies also auf die Fürbitte Nityanandas hin und nahm später Jagai und Madai als seine Devotis an. Es wird beschrieben, dass die Sünden von Jagai und Madai so groß war, dass Chitragupta, der Sekretär des Todesgottes, grubenweise, also wirklich mehrere Gruben voll mit Büchern geschrieben hatte, in denen ihre sinnvollen Aktivitäten drin waren. Aber all das absorbierte Chaitanya Mahaprabhu. So, da haben wir also auch Chancen. Dann später kam es zur ersten zivilen Bewegung. Manche Leute denken, dass Gandhi der Erste war, der das zivile Ungehorsam ins Leben rief. Aber das ist falsch. Es war Chaitanya Mahaprabhu. Folgender Fall lag vor. Der musulmanische Regierungsoberste, der also über das Land war übernommen worden von den Muslims, über Navadvip herrschte, war ein gewisser Shankarji, der, als er sah, wie sich Chaitanya Mahaprabhus Bewegung ausbreitete, diese Bewegung versuchte zu stoppen. Er wollte nicht, dass das Ganze bekehrt wurde, die ganze Stadt bekehrt wurde, weil sich chantende Devotees nicht gut beherrschen lassen. So zerbrach er die Medanga und untersagte es bei Strafe, den Anhängern Mahaprabhus weiterhin zu chanten. Chaitanya Mahaprabhu hat jedoch als Entgegnung darauf ein Wunder vollbracht und dann noch eine Sankirtan-Bewegung organisiert, indem er mit 100.000 seiner Leute und mehreren Kirtan-Gruppen, 18 Kirtan-Gruppen habe ich mal gehört, durch auf das Haus von Shankarji zulief. Stellt euch das mal vor, mitten in der Nacht kamen 100.000 Fackelläufer auf singender Weise auf das Haus zu. Das war eine total ekstatische Szene. Im Chaitanya Bhagavat wird das sehr ausführlich beschrieben. Chaitanya Mahaprabhus Kirtan nahm mehr und mehr Momentum an und in den Straßen, die er passierte, gingen mehr und mehr Leute hin. Chaitanya Mahaprabhu war damals schon so einflussreich, dass er durch sein bloßes Fingerschnippen viele Leute organisieren konnte. Zuerst 100.000, damit ging es los, aber dann schwoll das mehr und mehr an, bis das ganze Universum zu singen schien. So laut war es. Und mit diesen Leuten ging er zum Shankarji hin, der sich natürlich versteckte in seinem geheimen Gemächern, in seinem Haus, aber er wurde dann hervorgeholt und Lord Chaitanya überzeugte ihn auf der Grundlage des Korans, dass das Chanten der heiligen Namen das Yuga Dharma wäre, das heißt der Vorgang, in dem in diesem Zeitalter des Kalis Befreiung erlangt werden konnte. So Shankarji wurde dann, Chaitanya umarmte ihn und dann wurde er ergriffen von transzendentaler Liebe zu Gott und er wurde ein großer Befürworter von Mahaprabhus Bewegung und erließ an alle Polizisten der Nachtwelt folgendes Mandat, dass die Bewegung von Chaitanya Mahaprabhu nicht behindert werden dürfte. In Navadvip ist es noch immer so und in diesem Teil Bengals, dass die Moslems, die an und für sich sehr intolerant sind, wenn es um andere Religionen geht, nichts gegen das Chanten der heiligen Namen unternehmen. Und wenn ihr heute zum Grabmal des Shankarji geht, werdet ihr dort sehen, wie aus seinem Grab ein Baum hervorgeht, der Lieblingsbaum des Chankatis, und ein zweiter Baum, nämlich der Lieblingsbaum von Chaitanya Mahaprabhu, gleichzeitig aus dem Grab hervorgeht. Sind also zwei ineinander verschmolzene Bäume, die für die Pilger immer noch bis zum heutigen Tage die Togetherness, das Zusammensein von Chaitanya und dem Chaitkasi signalisieren. So, dann im 24. Jahre Lebens, also als Chaitanya Mahaprabhu 24 Jahre auf dem Planeten war, ereignete sich etwas Folgenschweres. Und zwar gab er, das muss ich wörtlich vorlesen, weil das so einen eigentümlichen Ringen in der Luft auslöst, diese Formulierung. Muss mal sehen, ob ihr das auch so gut findet. Ja. In dieser Zeit suchten einige der neidischen und niedrig gesinnten Brahmanas aus Kulia mit Mahaprabhu Streit und sammelten eine Schar Gleichgesinnter um sich mit der Absicht, gegen ihn zu opponieren. Es ist so, dass zu der Zeit die Hindu-Gesellschaft von einem strikten und unnachgiebigen Kastendenken geprägt wurde, was es untersagte, dass jemand, der nicht in einer Brahmana-Familie geboren war, Gemeinschaft pflegte, die Vedas las und spirituelles Leben praktizierte. Nach diesem Denken müsstet ihr alle erstmal in Brahmana-Muttis geboren werden, bevor ihr ein Recht habt, die Bhagavad Gita zu studieren. So, Chaitanya Mahaprabhu aber durchbrach diese festgefügten Gefüge dieses Kastenunwesens, indem er Krishna-Bewussten sein jedem zugänglich machte. Doch gab es dabei eine große Opposition von Seiten der Brahmanas, der bezahlten Wächter über die materielle Religion, die damals umging. Nimai Pandit war von Natur aus weichherzig, doch strikt, wenn es um Prinzipien ging. Er erklärte, dass Parteiendenken und Sektierertum die beiden großen Feinde des spirituellen Lebens seien und dass seine Mission nicht völlig erfolgreich sein könne, solange er Einwohner einer bestimmten Stadt und Angehöriger einer bestimmten Familie bliebe. Er beschloss daher, seine Bindung an Familie, Kaste und Konfession zu lösen und als Weltbürger zu leben. Und so trat er im Alter von 24 Jahren in den Lebensstand der Entsagung, indem er in Katva unter der Führung Keshava Bharatis die Position eines Sannyasis annahm. Seine Mutter und seine Frau versuchten weinend, ihn von seinem Vorhaben abzubringen. Doch obwohl Nimai Pandit ein weiches Herz hatte, war er ein Mann von festen Prinzipien. Er verließ die kleine Welt von Nadia, um sich der unbegrenzten spirituellen Welt Krishnas und damit zugleich der gesamten Menschheit zuzuwenden. Das wird in vielen bengalischen Dramas gefeiert, dieses unglaubliche Drama, wie Chaitanya Mahaprabhu im 24. Lebensjahr einfach eine ihn liebende Mutter und eine liebende Frau aufgab, um seine Mission voranzutreiben. Denn so, Chaitanya, solange ich Mitglied bin einer Familie und einer Konfession, werden sich Leute mir immer in den Weg stellen und diese Mission immer als eine sektierische Angelegenheit betrachten. Erst wenn ich mich selber frei mache von allen Bindungen, werde ich nicht diese Opposition begegnen. Denn es ist tatsächlich so, dass man in Indien bis zum heutigen Tage ein Sannyasi, der diesen Schritt getan hat, sehr achtet als einen lebenden Transzendentalisten in Krishna. So nahm er denn von Keshava Bharati in Kashmir den Lebensstand der Entsagung an. Seine Frau Vishnupriya hat sich daraufhin, war ja im sozialen Sinne eine Witwe, aber sie hat sich nicht ins Nachtleben von Navadvip gestürzt, im schwarzen Sari, sondern das ist jetzt ein bisschen komisch fast ausgedrückt, das ist eigentlich nicht so treffend, diese Formulierung. Sie hat dem materiellen Leben ebenfalls entsagt und unablässig die heiligen Namen gechantet. Wenn immer sie eine Runde gechantet hatte, legte sie ein Reiskorn beiseite. Und wenn sie eine zweite Runde gechantet hatte, ein zweites Reiskorn. Und je nachdem, wie viele Runden sie gechantet hatte, hatte sie also Reis da und das kochte sie und das war ihre einzige Ernährung. Ganz schöne Entsagung, nicht? So, daraufhin machte sich Chaitanya Mahaprabhu, ich muss jetzt mal ein bisschen flinker sein, nach Puri auf, Jagannath Puri, wo er in kürzester Zeit zu einer unglaublichen Prominenz kam. Gestern hat Rajavidya Prabhu von seiner Diskussion gesprochen, die er mit Sava Boma Bhattacharya hatte, einem sehr großen und einflussreichen Hofgelehrten am Hofe des Königs von Puri. Sava Boma Bhattacharya wurde in der Folge sein Geweihter und verbreitete mit ihm die Bewegung Chaitanya Mahaprabhus. Später dann, ein wenig später, ging Lord Chaitanya auf eine Pilgerreise durch Südindien, die insgesamt 2 Jahre brauchte. Hier möchte ich einige für uns wichtige Stationen schildern. Zunächst einmal über das Verbreiten des Krishna-Bewusstseins. Chaitanya Mahaprabhu traf viele Leute, die er umarmte und die er im Chanten unterwies, die wiederum zu ihren Leuten gingen, zu ihren Dörfern und da Krishna-Bewusstsein verbreiteten. Es war fast wie das Ausschütten eines Quecksilber, von Quecksilber. Wenn ihr Quecksilber ausschüttet, bilden sich viele kleine Kugeln, die wieder viele kleine Kugeln bilden, die wieder viele kleine Kugeln bilden und die dann über den Boden laufen. Macht das trotzdem nicht, wenn ihr kein Laborator zu Hause habt, denn das Quecksilber verdunstet und erzeugt dabei tödliche Dämpfe, nicht? Doch das macht es halt, das perlt so aus wie ja, multipliziert sich. So hat sich Mahaprabhus Bewegung sehr schnell verbreitet. Er traf, aber was wichtig war, diejenigen, die er traf, bat er nicht mit sich zu kommen, sondern dort, wo sie waren, Krishna-Bewusstsein zu praktizieren. Er traf zum Beispiel den Brahmana von Kurukshetra, der sofort mit ihm reisen wollte, nämlich mit Chaitanya auf die Reise. Doch Chaitanya Mahaprabhu sagte ihm, nein, bleibe wo du bist und zitierte dabei ein Vers von Lord Brahma, in dem gesagt wird, dass man im Kali Yuga, dass man einfach bleiben sollte, wo man ist, in seiner gesellschaftlichen Situation und einfach über Krishna hören sollte, wobei man gedankliche Spekulation weit von sich weiß. Und so sagt der Vers, kann man den unbezwingbaren Herrn bezwingen. So unterwies Chaitanya Mahaprabhu also die Leute, die er traf, in dem Chanten der heiligen Namen und im Lesen im Bhagavatam bei sich zu Hause. Das ist ein wichtiger Punkt für unsere Bewegung auch. Praktisch ein Namhatta-Programm, wenn man so will. So, wir selber, ein guter Freund von mir, Gottbruder lieber, Lokanath Swami, hat mir davon erzählt, wie er auf seiner Südindienreise diese Leute immer wieder traf. Einmal ist ein Auto, in dem er fuhr, gestrandet. Nicht? Wir haben einen Fluss überquert mit dem Auto und sich ein bisschen verschätzt und dann mussten sie das Auto wie einen nassen, unbrauchbaren Lappen aus dem Wasser ziehen und erstmal reparieren. War also tiefer, als sie gedacht hatten. Und dann haben sie sich gedacht, was bleibt uns übrig in der Zeit? Wir chanten einfach die heiligen Namen und gingen ins Dorf und machten ein Kirtan. Und plötzlich liefen aus allen Häusern des Dorfes die Leute heraus und guckten und sangen die gleichen Mantras mit Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda und so weiter. Haben sie sich gefragt, haben sie die Dorfbewohner gefragt, woher wisst ihr diesen Mantra? Und die Antwort war, das wissen wir nicht, das wird schon seit Generationen hier gechantet. Und da hat sich Lokanath Swami erinnert, dass das Wissen um Chaitanya Mahaprabhu, also Jaya Sri Krishna Chaitanya, stammen muss aus der Zeit, wo Chaitanya Mahaprabhu diese Pilgerreise durch Südindien gemacht hat und noch immer bis zum heutigen Tage die Dörfer in den Dörfern der heilige Name Chaitanyas und auch der Hare Krishna Mantra nachhalte. Etwas anderes hat mir Chitrakara Prabhu erzählt, und zwar war der einmal in Pandirapur, in Pandepur, und dort war an dem Fluss, nach einem anstrengenden Tag des Predigens, plötzlich sieht er auf der anderen Seite in Turban geschmückte Tänzer kommen, die mit Flaggen in der Hand und dem Vaishnava-Symbol, das ist diesen Tilak, den heiligen Namen chanten und wieder Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda und dann laut Hare Krishna gechantet haben. Und obwohl das eine ganz andere Kultur ist praktisch, eine ganz andere Sprache als Bengalen, in Ekstase chanten und dann auf einmal hielt der Kirtan an und dann, das ist typisch, das ist Schweige und dann geht's los. Nitai go Hari Bo, springt halt jeder. So, er hatte sich auch gefragt, woher wissen die von Chaitanya Mahaprabhu und tun in der Art Chaitanyas Krishna Lobpreisen. Und er ist ihm nachgegangen und hat dann rausgefunden, dass die das von Tukaram, dem weisen Tukaram, ein Weisen vom das ist der Staat Maharashtra übrigens, gehört haben. Und dieser Tukaram hatte im 15. Jahrhundert Kontakt mit Chaitanya Mahaprabhu und war überzeugt worden von der Sankirtan-Bewegung, das war alles auf dieser Reise, und hatte deswegen seinen Anhängern das Chanten der heiligen Namen beigebracht, als universales religiöses Prinzip. Chaitanya Mahaprabhu traf in der Zeit den Gouvernanten Ramananda Roy und nahm ihn auf in seine Bewegung. Er traf Buddhisten und Jains und alle möglichen Philosophen, die er alle zu Krishna Bhakti brachte und kehrte dann zurück nach Vrindavan. Nach Jagannath Puri. So, von Jagannath Puri aus ging er nach Vrindavan und kam dann in Vrindavan. Das ist ein besonderes Kapitel, Chaitanya Mahaprabhu in Vrindavan mit all den Orten von Krishnas transzendentalen Spielen zusammen. Vrindavan ist der Ort, wo Krishna erschienen war. Und als Lord Chaitanya nach Vrindavan ging, war es wie Krishna revisited. Krishna, der nochmal einen Besuch abstattet. Und es ist eine sehr, sehr transzendentale, sind sehr transzendentale Ereignisse, die hier geschahen. Ich möchte diese transzendentalen Ereignisse hier nicht erklären, weil es einen Abend an sich füllen würde. Dann ging Mahaprabhu weiter in Richtung Allahabad und traf dort ein paar Muselmane. Chaitanya Mahaprabhu hatte gerade, das muss ich auch kurz erzählen, weil es auch von historischer Bedeutung ist, er hatte gerade einen Kuhhirtenjungen in der Ferne die Flöte spielen hören und hat dann durch die Assoziation sofort an Krishna gedacht und ist in dem Gedanken an Krishna in Ekstase gefallen und ist in Ohnmacht gefallen. So. Zu der Zeit kamen ein paar berittene Soldaten, Moslems, vorbei und sahen also den ohnmächtigen Sannyasi, zu dem sie angezogen waren, und nahmen sofort die Gefährten von Chaitanya Mahaprabhu gefangen. Sie sagten, ihr habt diesem Sannyasi das Gift namens Dutura gegeben, das gibt man übrigens auch Zombies in Hawaii, habt ihn auf diese Weise getötet, um ihn den Reichtum auszurauben. Jetzt werden wir euch töten. So, nur durch einen Trick von einem Krishna, das Roy, wurde sie gerettet, bis Chaitanya zurückkam zum Bewusstsein. Und dann, als er zurückkam, mit einem Weisen unter den Moslems diskutierte über den Koran und ihn anhand des Korans überzeugte, dass das Chanten der heiligen Namen für dieses Zeitalter der empfohlene Vorgang sei, der am meisten Früchte erzielt. So, die Muslims wurden bekehrt und noch heute sieht man sie in dieser Gegend Pathan Vaishnavas. Diese Pathan Vaishnavas waren eben ehemals Muslims, sind aber durch Mahaprabhu bekehrt worden. Historisch ist das hier wichtig. Er ging dann weiter nach Allahabad, dort traf er Rupa und Sanatan Goswami und gab ihm die Lehren und ging von da dann weiter nach Benares, wo er mit Prakashananda Sarasvati in Kontakt kam. Prakashananda Sarasvati war der spirituelle Meister von 60.000 Mayavadis und Persönlichkeitsanhängern. Diese Unpersönlichkeitsanhänger lachten immer über Mahaprabhu. Sie sagten, was ist das für ein Sannyasi, der singt und tanzt mit Fanatisten herum, macht ein einfaches Tänzerleben und nennt sich Sannyas, was für ein Anlass zu Hohn und Spott. So, die geweihten Mahaprabhus konnten es nicht mehr hören und sagten deswegen, Chaitanya solle aber nicht mit Prakasananda zusammenkommen konnte. Und als Lord Chaitanya zu einer Einladung von einem Brahmana, der auch die Mayavadi Sannyasis eingeladen hatte. So Mahaprabhu setzte sich nicht sofort zu den anderen Sannyasis, sondern setzte sich dort, wo die ihre Füße wuschen, bis Prakasananda persönlich vorbeikam und sagte, mein lieber Chaitanya, warum sitzt du an diesem schmutzigen Ort? Komm doch zu uns rüber. So, zu diesem Zeitpunkt, als er Chaitanya anguckte, ließ Chaitanya ein kleineres Wunder machen. Seine Gestalt erblühte, als wären Sonnen in ihm aufgegangen. Und Prakasananda war ganz verwirrt und sagte, was für ein Sannyasi du bist. Om Namo Narayan, Om Namo Narayan, Om Namo Narayan, O höchster Narayan. Das sagen übrigens die Mayavadis zu jedem Sannyasi, die sagen, ein Sannyasi ist eine befreite Seele, deswegen ist er eins mit Gott geworden und deswegen muss man ihn mit Narayan anreden, Om Namo Narayan. Also es war nicht ein besonders schmeichelndes Wort, sondern sehr unwissend halt. So, Mahaprabhu ging daraufhin mit Prakasananda in die Versammlung und diskutierte dort den Vedanta. Schließlich erhob sich der Lieblingsschüler von Prakasananda und sagte, Chaitanya Mahaprabhu hat die richtige Bedeutung des Vedantas gesagt. Ich chant jetzt Hare Krishna. Hare Krishna. Was darin resultierte, dass auch Prakasananda Saraswati sich hingab und mit ihm seine 60.000 Schüler. Das war vielleicht was, als am nächsten Morgen Chaitanya Mahaprabhu sein Kirtan durch Benares machte und diese 60.000 Mayavadis mit ihren Dandas Hare Krishna chanteten und eine riesen Staubwolke entstand. Es war also beeindruckend. So, mit 31 ging er dann zurück, jetzt kommen wir zum Ende, nach Puri, hielt sich dort im Hause von Kashi Mishra auf. Jeder, der von euch nach Puri geht und das sei jedem wärmstens ans Herz gelegen, kann diesen Raum sehen, wo sich Chaitanya Mahaprabhu aufhielt und dort die größten ekstatischen, ständig in Ekstase war. Und das heißt, dass der König Prataparudra, also sehr machtvoller König, sein Schüler wurde und dass in dieser Zeit auch Guru Nanak, der Begründer der Sikh-Religion, nach Chaitanya Mahaprabhu aufsuchte und mit ihm in Ekstase den heiligen Namen tanzte. Das ist auch in den Schriften der Sikhs nachzulesen. In dieser Zeit war es auch, wo Kaiser Akbar, ein sehr bekannter Kaiser, könnt ihr in jedem Geschichtsbuch nachlesen, ein musulmanischer Kaiser auf Chaitanya Mahaprabhu traf und mehrere Sonetten, also was immer das ist, so Verse, über Chaitanya Mahaprabhu verfasste. Chaitanya Mahaprabhu hielt sich in Puri auf, er hielt Kontakt zu den Vaishnavas, die über ganz Indien verbreitet waren, die ihn sahen und seine Mission vorantrieben. Er schickte Nityananda Prabhu nach Bengalen und er predigte dort die höchsten Stufen des Krishna-Bewusstseins. Dann im Jahre 1534, nach unserer Zeitrechnung, ging er in einen ekstatischen Kirtan in den Tod der Gopinath-Tempel und danach verließ er diese Erde auf eine sehr besondere Art und Weise das war's. So, wenn ihr Vaishnavas hört über das, wenn sie über Krishnas Weggehen von diesem Planeten sprechen oder dem Weggehen von Chaitanya, dann sprechen Vaishnavas nicht ausführlich darüber, weil es ihnen das Herz bricht. So. das wird nicht so offen diskutiert, also nicht so, sagen wir, so viel diskutiert, auch wie wir über Prabhupadas Wegscheiden nicht viel diskutieren. Das ist also in der Vaishnava, ich habe bemüht mich hier in der Vaishnava-Tradition zu bleiben. Gut, das war Chaitanya Mahaprabhu als letzter. Ich muss sagen, ich bin ich muss mich sehr bedanken, das ist ein Thema, was mir sehr am Herzen lag. Ich habe mich sehr gefreut darauf, und das vortragen zu dürfen. Allerdings habe ich diesmal ein wenig auf meine Zuhörer mich eingestellt. Wer mehr über Mahaprabhu lesen möchte, und ich sage euch, nur ein kleinen Tropfen von Mahaprabhus Lilas und Lehren reicht aus, die ganze Welt mit Ekstase zu überschwemmen. Er sei verwiesen auf Chaitanya Charitamrita, was wir in Deutsch rausgegeben haben. Das sind 11 Bände. Er kann auch die Lehren Sri Chaitanyas lesen. Das ist eine Zusammenfassung von Chaitanya Mahaprabhus Lehren. Es ist sehr philosophisch. Es wird also so manchen von euch eine Haselnuss zum Knacken geben, aber man braucht ja manchmal Herausforderungen im Leben, um weiterzukommen. Das sind die beiden Werke, die ich da empfehlen kann. Und wer ein absoluter Nektarjäger ist, kann sich an mich wenden, und ich habe da ein paar Überraschungen bereit über Chaitanya Mahaprabhu. So, ich möchte noch zwei Überraschungen für den heutigen Abend, also heute Abend, mitteilen. Die erste Überraschung ist, dass es heute nach der Vorlesung ein Pizza-Festival gibt. Wenn du in Rom bist, mach es wie die Römer. Das heißt, wenn du in Italien oder nahe in Italien Nähe bist, dann ess Pizza. Und morgen Nachmittag gibt es eine zweite Überraschung, nämlich eine spirituelle Revolution in Bellinzona. Mit anderen Worten, nachdem wir so viel über Krishna-Bewusstsein gesprochen haben, werden wir morgen zur Praxis übergehen. Und jeder Gast vom Ferienlager ist doppelt eingeladen, mitzukommen und sich dieses Experimentalunterricht des Seminars auf keine Fälle entgehen zu lassen. Wir werden dort nämlich Hare Krishna chantend über die Straßen von Bellinzona gehen und eine kleine Stadtreinigung vornehmen. Im Bewusstsein. Es ist also eine große Erfahrung, die man machen kann, und selbst wenn man zu der Gruppe der Menschen bekannt ist, die in theologischer Sprache als Säulenheilige bezeichnet werden, die also nicht so mitmachen aufgrund innerer Blockaden, kann man trotzdem kommen und mitgehen und es einfach mal sehen, wie die Devotees in einer Stadt die heiligen Namen chanten und vor allem wie die Stadtbevölkerung darauf reagiert. Es ist also ein Abenteuer für sich. Das ist sehr hochinteressant. Gut. Hiermit sind wir ans Ende gekommen. Ich glaube, das ist alles klar über Chaitanya. Ja. Hare Krishna. Und Leute, ich bin der Vater.